Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Wir starten gemeinsam ins neue Jahr und das mit einem Thema, das aktueller und persönlicher kaum sein könnte. Wie können wir als Frauen unsere vielen Rollen kraftvoll, gesund und mit klarem Fokus leben? Wie gelingt es, bei uns selbst zu bleiben, auch wenn außen viel gefordert wird? Ich freue mich sehr, dass ich heute eine Frau zu Gast habe, die diesen Weg nicht nur selbst geht, sondern andere Frauen dabei begleitet, ihre eigene Machtzentrale zu entdecken. Vera Steinhäuser, Female Leadership Coach, Gründerin der Leadhers Academy und Autorin des Buchs Die Machtzentrale. Wir sprechen über weibliche Führung im Alltag, über klare Entscheidungen, emotionale Selbstführung, Routinen, Zyklusintelligenz und darüber, wie Selfcare eine echte Leadership-Kompetenz sein kann. Liebe Vera, herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute Zeit für mich nimmst.
Hallo, liebe Julia. Ich freue mich extrem, da zu sein. Also in diesem Sinne danke für die schöne Einladung.
Großartig. Vera, viele kennen dich als Female Leadership Coach, auch über deinen großartigen Podcast und deine Präsenz natürlich auf Social Media, Instagram vor allen Dingen. Was war denn dein persönlicher Auslöser, dich diesem Feld zu widmen?
Also da gibt es tatsächlich einen autobiografischen Moment in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, wo ich gemerkt habe, dass es eben doch einen Unterschied macht, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Und zwar war das während meiner Karenzzeit. Mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt, also man kann sich ungefähr ausrechnen, wann das war. Und ich war ja davor in der, kann man sagen, Kommunikationswelt zu Hause und habe eben in großen internationalen Agenturen gearbeitet und die Branche war gut zu mir, sage ich immer. Sie hat auch gut zu mir gepasst. Also ich bin ein Mensch, ich liebe es, wenn es vielseitig ist, wenn es abwechslungsreich ist und das ist es in der Kommunikationsbranche auf jeden Fall. Aber ich habe dann einfach in dieser Babypause plötzlich etwas erlebt, wo ich gemerkt habe, aha, es macht den Unterschied. Also kurz zusammengefasst, es war so, ich war eben in Karenz, in der Babypause und wurde eben gekündigt. Und damit war dann schlussendlich doch irgendwo das erste Mal in meinem Leben ein Moment da, wo ich gesehen habe, aha, es ist dann doch nicht das Gleiche. Ich habe also wirklich am eigenen Leib das erste Mal eine Diskriminierung erfahren und bin dann aufgrund dieser Erfahrung, also habe diesen Weg eingeschlagen, habe dieses Feld für mich entdeckt und vieles hat dann dazu geführt, wo ich heute stehe. Du hast schon gesagt, ich bin Female Leadership Coachin und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es mich dorthin verschlagen hat. Das kennst du ja sicher auch. Oft ist es ja so im Leben, dass man dann die Dinge, die passieren, währenddessen noch nicht wirklich einordnen kann und über Jahre später merkt man dann, dass wahrscheinlich die Herausforderungen, die damals unbezwingbar ausgesehen haben, dass die dann eigentlich also rückwirkend betrachtet die besten Chancen waren, die man je hatte. Und so war es eigentlich auch bei mir. Wenn ich heute zurückschaue, bin ich sehr dankbar für das, dass das passiert ist, weil es hat mir die Augen geöffnet auf der einen Seite. Es hat mich zum Nachdenken angeregt. Es hat mich dann eben auch dazu gebracht, die Weichen so zu stellen, dass ich mir dann eben schon langsam auch die Coaching-Expertise angeeignet habe und eben diesen Fokus auf die Arbeit mit Frauen gelegt habe. Ja, und da bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, weil jetzt mache ich etwas, wofür ich brenne, was ich liebe und das ist so, ich möchte auf keinen Fall mehr wieder zurück.
Voll das Ikigai sozusagen.
Genau, ja. Total.
Spannend, da haben wir sogar eine kleine Parallele. Ich bin tatsächlich bei meinem früheren Arbeitgeber auch aus dem Grund auf eigenen Wunsch gegangen, weil ich in der umgekehrten Situation war, ich hätte eine Frau in Karenz als Führungskraft ersetzen müssen und das ging für mich auch gar nicht werteseitig.
Also. Wahnsinn. Ja, da sprichst du was Wichtiges an, das Thema Werte. Da kommen wir vielleicht auch noch heute darauf zu sprechen. Das ist natürlich genau das, wo wir im Leben immer merken, wenn unser Wertesystem verletzt wird, dann geht es uns nicht gut. Und ja, insofern, wie gesagt, das war eine gute Kehrtwendung aus heutiger Sicht betrachtet. Damals war es aber natürlich, gebe ich offen zu, schon auch ein bisschen eine Challenge und hat auch ein bisschen wehgetan. Ja, logisch.
Wie hat sich denn dein Verständnis von Führung über die letzten Jahre hinweg verändert, Vera?
Also ich finde ja, Führung entwickelt sich und verändert sich mit der Gesellschaft mit. Also die Gesellschaft verändert sich ja laufend. Ich würde auch einmal sagen, so rasant wie noch nie. Also diese Veränderung ist ja wirklich in unglaublicher Dynamik unterwegs und wird tendenziell immer schneller. Und mit dieser Veränderung der Gesellschaft verändert sich natürlich auch das Verständnis für Leadership mit. Mein persönliches, aber auch das Kollektive. Und wenn wir uns allein schon mal die Generationendebatte ansehen, dann sehen wir schon ganz eindeutig, dass unterschiedliche Generationen auch unterschiedliche Führungsstile leben und auch erwarten. Und das finde ich gut so, weil es ist in keinem Bereich gut, wenn es Stillstand gibt. Und auch im Bereich Leadership ist es ganz, ganz wichtig, dass es diese Auseinandersetzung gibt, eben zum Beispiel zwischen Generationen, weil genau das kann extrem fruchtbar sein. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es dann hier einen Stil gibt, der gewinnen soll, sondern das Spannende ist ja eben, wenn es unterschiedliche Zugänge gibt, unterschiedliche Stile gibt, wenn zum Beispiel Generationen oder Menschen aus unterschiedlichen Generationen füreinander offen sind, weil dann entsteht was wirklich Tolles. Ja, ich denke immer, dass die Vielseitigkeit im Leadership ein unglaublich wichtiges Momentum hat. Also wenn wir uns wirklich auch erlauben, vielseitige Perspektiven einzunehmen, dann profitieren wir im Leadership ungemein. Macht das Ganze natürlich etwas anstrengender für alle Beteiligten, macht es wahrscheinlich auch komplexer, aber führt zu den besseren Ergebnissen. Und das weiß man sogar, das kann man sogar per Studie belegen und sieht man immer wieder auch in verschiedenen Studien zu dem Thema Mixed Leadership als Schlagwort. Je unterschiedlicher die Perspektiven sind in Führungsteams, desto besser sind dann letzten Endes auch die Ergebnisse.
Absolut. Vera, du hast einige spannende Programme entwickelt. Hervorheben möchte ich explizit zwei, weil wir die bei Biogena auch schon erleben durften. Einerseits die Female Leadership Masterclass und andererseits Care Plus Lead, noch relativ neu am Start, oder?
Stimmt, sehr neu. Wir haben heuer erst gelauncht.
Für wen sind denn diese Formate gedacht? Was ist der Kern? Was hat sich zu dieser Entwicklung inspiriert? Erzähl einmal ein bisschen, bitte.
Also das Female Leadership Program, das du ja auch sehr gut kennst, ist ein 5,5-wöchiges, sehr intensives Programm mit dem klaren Ziel, dass wir Frauen Tools an die Hand geben, um einen wertorientierten und authentischen Führungsstil zu lernen und eben zu etablieren, zu leben. Warum wertorientiert und authentisch? Die beiden Dinge gehören auch ganz massiv zusammen. Wertorientiert eben, weil wir schon vorher kurz angesprochen haben, wie wichtig es ist, dass wir in einer Werterfüllung leben, weil wir uns dann eben wohler fühlen, weil wir unser Leben als sinnvoll erachten, weil wir dann auch unseren Zielen näher kommen. Und authentisch, weil ich ganz einfach auch der Auffassung bin, dass Leadership nur dann wirksam ist, wenn es auch aus einer Authentizität kommt. Also ich glaube nicht, dass Leadership dann gut funktioniert, wenn es so eine aufgesetzte Rolle ist. Also insofern ist das einmal die Basis unseres Programms. Wie gesagt, mit dem haben wir auch gestartet, also vor jetzt über 2 Jahren. Und das hat ganz klar das Ziel, Frauen in Führung. Und dann haben wir aber gesehen, dass wir, wenn wir unsere Mission erfüllen wollen, nämlich mehr Frauen in Führung bringen wollen, dass wir uns um ein Thema auch kümmern müssen, nämlich die Vereinbarkeit. Weil wir einfach erkannt haben, dass wenn die Vereinbarkeit immer noch ein Stolperstein für Frauen ist, dann werden wir das einfach nicht erreichen, weil dann werden zwar die Frauen die Tools haben und wissen, wie es geht, aber sie kommen trotzdem nicht weiter, weil es ihnen einfach nicht möglich gemacht wird. Und da ist etwas uns klar geworden, wo wir gesagt haben, gut, da wollen wir auf jeden Fall ansetzen oder auf jeden Fall ein Programm etablieren. Und zwar, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht ein Programm für die Mamas, sondern ein Programm für Eltern. Also vielleicht sind beide Elternpaare dabei oder vielleicht, wir gehen natürlich auch auf Alleinerziehende ein, aber auch Alleinerziehende haben ja dann ein Umfeld, das kann man dann auch eben einladen ins Programm und mitnehmen. Aber im Idealfall ist es eben ein Elternpaar, das teilnimmt und Mama, Papa oder Papa, Papa, Mama, Mama und alle kümmern sich um die Vereinbarkeit. Weil was natürlich überhaupt nicht sein kann, ist, dass es nach wie vor so ist in der Gesellschaft, dass das Thema Kinder automatisch bei der Frau landet. Und diesen Aspekt wollten wir hier wirklich auch mit Care Plus Lead, so heißt dieses Programm, angehen, weil wir gesagt haben, na, wir machen ganz bestimmt kein Mama-Programm, weil dann betonieren wir ja den Missstand, den wir aufheben wollen, wieder ein. Nein, wir wollen beide mitnehmen, beide Elternteile, und deswegen haben wir das genauso eben konzipiert und gelauncht. eben wie gesagt, heuer erst, ist noch ganz frisch, aber wir freuen uns schon auf einige Teilnehmerinnen, auch älter, also Paare, auch Papas sind schon dabei und wir hoffen, dass es noch mehr und mehr und mehr Papas vor allem werden, die sich dem Thema annehmen und das ernst nehmen.
Was sind die ersten Erfahrungen der Teilnehmenden bisher?
Ja, wir kriegen natürlich immer wieder tolles Feedback und wir haben auch, weißt du, das ist sehr schön, wir haben auch in unserer Testrunde, bevor wir gestartet sind, Test-UserInnen auch gehabt und das war auch sehr berührend, dann das Feedback zu bekommen, weil da waren auch manche dabei, wo die Kinder schon größer sind. Das war sehr berührend, das Feedback zu bekommen, oh wow, das hätte ich gern früher gehabt. Also wir haben wirklich von vielen Teilnehmerinnen gehört, dass genau das gefehlt hat, als sie in der Phase waren, weil wir bieten ja hier Begleitung an in drei Phasen, vor, während und nach der Babypause und da wissen wir einfach von unseren Teilnehmerinnen, aber auch von dem Market Research, also von der Recherche, die wir davor gemacht haben, dass die Eltern wirklich sehr vulnerabel sind und diese Unterstützung wirklich brauchen und jetzt von den Personen, die jetzt zum Beispiel aktuell im Programm drin sind, bekommen wir auch laufend tolles Feedback. Die bedanken sich bei ihren ArbeitgeberInnen, weil viele sind ja vom Arbeitgeber auch ermutigt worden, mitzumachen. Und da sehen wir, dass es wirklich auch eine tolle Form der Wertschätzung ist, eines Unternehmens an die Mitarbeitenden, hier eine Unterstützung zu geben in dieser doch sehr intensiven Lebensphase. Ja? Weil wir dürfen hier nicht vergessen, mit wem wollen wir hier sprechen oder wer ist uns hier wichtig? Das sind Personen, die sowohl einen hohen Anspruch an die Arbeit haben, als auch an die Familie. Das sind sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft heute. Und gerade diese hohen Ansprüche können irrsinnig belastend werden, aber mit der richtigen Unterstützung kann man da wirklich ganz, ganz tolle Erfolge erzielen. Und eben wenn Unternehmen das zum Beispiel ihren Mitarbeitenden übermitteln, dann ist das schon eine ganz besondere Form der Wertschätzung und macht sich dann logischerweise auch bezahlt, weil wir wissen auch aus Studien, dass ja die Zufriedenheit der Mitarbeitenden eben genau von solchen Faktoren auch abhängt, wie gut jemand nach einer Karenz auch wieder integriert werden kann. Und wir brauchen alle nicht in große Studien reinschauen. Wir wissen alle, wie effizient eben zum Beispiel Mamas sind, die auch nicht Vollzeit arbeiten. Und das wäre ja unglaublich schade, wenn wir dieses Potenzial am Arbeitsmarkt nicht wertschätzen und auch nützen würden. Und das sehen wir, dass diese Unterstützung extrem guten Impact hat und extrem wirksam ist. Und das freut uns natürlich sehr. Und weißt du, da ist noch eine Sache ganz wichtig, habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Leider ist es bei uns im vor allem deutschsprachigen Sprachraum noch immer so, dass in vielen Köpfen, nennen wir es mal so, ich will gar nicht sagen Unternehmen, weil es ist ja tatsächlich in den einzelnen Köpfen auch so, es so gedacht wird, dass wenn man dann nach der Babypause zurückkommt in ein Unternehmen, dass man sozusagen ja quasi wie froh sein darf, dass man da noch arbeiten darf und dass man ja froh sein darf, wenn man Halbzeit machen darf etc. Also es ist ja wirklich vom Mindset her noch ganz interessant. Wenn man hingegen nach USA schaut, die ja in vielen Bereichen, was solche Themen auch angeht, manchmal ein bisschen voraus sind in der Denke, da hat man schon erkannt, wie wichtig dieser Aspekt ist, dort hinzuschauen. Die nennen das Family Work Enrichment, wo sie eben ganz gezielt darauf achten, welche Kompetenzen eignen wir uns zum Beispiel in der Elternrolle an, zu Hause in der Familie an, die wir dann eben am Arbeitsplatz wieder verwenden können, gut einsetzen können. Und die setzen hier tatsächlich ein Spotlight drauf und das ist wahnsinnig gescheit, ja, weil wir wissen das ja alle, du weißt das sicher auch sehr gut, wenn wir zu Hause gewisse Skills uns aneignen und die müssen wir uns aneignen, wenn wir dann spätestens, wenn wir Kinder haben, Management-Skills sind das, Leadership-Skills, dann, ich meine, dann können wir sie ja logischerweise auch von Montag bis Freitag im Büro anwenden. Ja, ist ja jetzt auch nicht so viel anders. Und das ist total wichtig, dass wir hier auch in den Köpfen ein Umdenken erzeugen, dass wir hier auch diese Wertschätzung auch gesellschaftlich den Caretakern gegenüber mehr einnehmen, weil das einfach so, so wichtig ist.
Ja, es braucht einfach einen neuen Zugang, ein neues Mindset. Auch in den nordischen Ländern herrscht da schon ein ganz anderer Wind.
Ganz anders. Und da muss man ja, richtig. Und da muss man ja auch sagen, weil das, da würde ich ja gerne dann hinmarschieren im Laufe der Zeit. Also das ist so ein bisschen mein sportlicher Anspruch an meinen Job, dass wir vielleicht im, weiß nicht, bis zu meiner Pension es schaffen, auf einem Status sind, wie es jetzt die nordischen Länder haben. Weil zum Beispiel auch, wenn du das auch schon ansprichst, in den Nordics ist es ja völlig normal, dass die Väter in Karenz gehen, gleich lang wie die Mütter. Und es ist völlig normal, dass sich Eltern dann nach der Babypause auch Stunden splitten. Weil zum Beispiel das Gemeine ist ja auch, bei uns in unseren, wie gesagt, deutschsprachigen Ländern, weiß man ja sogar, dass die Männer benachteiligt werden aktuell, wenn sie zum Beispiel zu lange in Karenz gehen, also zu lange aus Sicht des Arbeitgebers, oder wenn sie nach der Karenz unter Anführungsstrichen nur 30 Stunden zurückkommen, dann werden ja die Männer aktuell bei uns auch diskriminiert. Also wir sitzen da, wie wir daran deutlich sehen, im gleichen Boot. Also wir müssen da alle ran.
Ja, braucht einfach gesellschaftliche Akzeptanz.
Absolut.
Und auch die strukturellen Rahmenbedingungen.
Richtig, natürlich. Richtig. Die strukturellen Rahmenbedingungen, ein gesellschaftliches Umdenken und eben, es geht mit dem einher, wirklich auch ein kritisches Hinterfragen dieser traditionellen Rollenbilder, an denen wir halt teilweise immer noch sehr festhalten, wo man sich wirklich auch fragen darf, wem nützt denn das? Ja, wer hat denn da wirklich einen Benefit daraus?
Berechtigte Frage. Lass uns gleich beim Thema noch bleiben, bitte. Frauenkarriere und Care-Arbeit, also unterschiedliche Rollen, jede Menge Verantwortung in ein und demselben Leben. Warum braucht es in diesem Spannungsfeld immer eine gute Selbstführung?
Ja. Also wie du ja richtig sagst, also ich will dich da jetzt nicht mit Zahlen langweilen, aber da gibt's natürlich wahnsinnig viele spannende Zahlen. Also wenn wir uns einmal alleine anschauen, dass wir rund 65-75% hierzulande davon ausgehen, dass die Care-Arbeit von Frauen im durchschnittlichen Haushalt erfüllt wird, dann ist das stimmt natürlich schon nachdenklich. Jede Volkswirtschaft der Welt könnte sich's nicht leisten, die Care-Arbeit zu bezahlen. Also das ist nicht nur bei uns so, sondern global gesehen. Also würde man die Care-Arbeit mit einem durchschnittlichen Stundenlohn entlohnen ab morgen, dann wäre jede Volkswirtschaft auf diesem Planeten plötzlich pleite. Es geht sich einfach nicht aus. Insofern ist das, was du ansprichst, natürlich ultra relevant, wenn wir schon diejenigen sind, die so unfassbar viel auf unseren To-Do-Listen stehen haben, dann müssen wir natürlicherweise gut dafür sorgen, dass wir damit zurechtkommen. Ich bin schon sehr vorsichtig damit, den Frauen auch das umzuhängen, zu sagen, so, und jetzt musst du dich so selbst optimieren, dass du das auch alles hinbekommst. Ich bin schon auch der Meinung, wir Frauen müssen und sollen kritisch hinterfragen, ob das auch wirklich alles auf unserer To-Do-Liste steht oder ob wir das vielleicht zu einem großen Teil auch jemanden anderen mal auf die To-Do-Liste schreiben dürfen. Selbst wenn wir die Hälfte runterstreichen würden, wäre noch genug drauf. Und deswegen brauchen wir diese, auf jeden Fall diese Management-Skills. Und das, was du ansprichst, ist auf jeden Fall ein wichtiger Approach auch in meiner Arbeit, Leadership auch so zu verstehen, nämlich nach dem Motto Lead yourself to lead others. Es ist ganz wichtig, dass wir uns selbst gut kennenlernen, dass wir dann in weiterer Folge uns selbst gut führen können. Und dann in weiterer Folge, wenn wir das wollen, sind wir auch gut aufgestellt, um andere zu führen. Ob das jetzt in der Familie ist oder am Arbeitsplatz, sei mal dahingestellt. Aber die Reihenfolge bleibt die gleiche. Also sich selbst gut führen, sich selbst gut kennenlernen und dann in weiterer Folge da rauszugehen und auch andere zu führen. Das muss einfach das Motto sein. Und dieses Motto wiederum, weißt du, liebe Julia, das ist auch etwas, das dürfen sich die Männer hinter die Ohren schreiben. Das ist jetzt gar nicht nur etwas für uns Frauen, was Relevanz hat, sondern auch für die Männer ist das ultra wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger. Warum? Weil natürlich ist es für Männer im Schnitt betrachtet selbstverständlicher in eine Führungsrolle zu kommen als für Frauen. Und aus diesem Selbstverständnis heraus entsteht oft eine gewisse Form von ja, Unachtsamkeit, würde ich mal sagen. Und gar nicht jetzt aus böswilliger Absicht, sondern weil man es einfach nicht so auf dem Schirm hat, sondern man stolpert da rein und da macht man halt einfach und man achtet nicht darauf. Man hat gar nicht so wirklich im Bewusstsein, was man da macht. Und das ist natürlich für Leadership-Funktionen gar nicht gut. Ja, und deswegen lead yourself to lead others ist ganz, ganz wichtig für alle, also für uns alle. Für Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, für Menschen, die gestalten wollen, weil das hat auch mit Leadership auf jeden Fall zu tun.
kann mich noch sehr genau erinnern, als du mich letztes Jahr im Sommer ein bisschen begleitet hast. Auch zum Thema Spannungsfeld zwischen meiner Großfamilie und meinem Top-Management-Job. Und da war eine deiner Strategien, dass ich auch aktiv nach Unterstützung fragen darf. Jetzt geht es natürlich nicht nur mir so, dass ich bei meinen unterschiedlichsten Rollen da und dort ein bisschen untergehe, beziehungsweise ja, einfach kurzzeitig zu wenig Orientierung habe. Welche Strategien empfiehlst du denn da generell Frauen, die bei dir im Coaching sind?
Also die du da von mir kennengelernt hast, die ist bei mir tatsächlich ein Evergreen. Und da erzähle ich auch sehr oft eine Geschichte dazu oder mache ein Gedankenspiel, weil ich begegne tatsächlich ganz oft Frauen, die sich davor scheuen, nach Hilfe zu fragen. Und da stecken unterschiedliche auch Glaubenssätze dahinter, nämlich vielleicht sowas wie, ich muss es allen beweisen, dass ich es alleine schaffe, oder wenn ich jetzt nach Hilfe frage, dann zeigt das, dass ich schwach bin, etc. Also es kann vielschichtig sein. Auf jeden Fall ist es immer ganz interessant, diese Glaubenssätze mal zu challengen, und dann gebe ich eben diese Geschichte, und wir stellen uns mal vor, nennen wir mal den Namen einer guten Freundin von dir, Julia. Wie heißt die?
Gabi.
Die Gabi. So, und jetzt stellen wir uns vor, wir haben heute Mittwoch, die Gabi zieht jetzt am Wochenende um, und gibt es dann in eurem Freundeskreis noch zwei weitere Freundinnen? Gibt da vielleicht auch noch zwei Vornamen?
Andrea und Alexandra.
Okay, so, die Gabi zieht um und die Andrea und die Alexandra helfen ihr am Wochenende, und du hast überhaupt keine Ahnung, dass die Gabi umzieht, und nächste Woche erfährst du dann, dass die Gabi umgezogen ist und die beiden ihr geholfen haben, und du fragst dich und vielleicht auch sie, warum sie dich nicht um Hilfe gebeten hat, und die Gabi sagt dann, ja, aber Julia, du bist ja so eingesetzt, du hast ja nie Zeit. Wie wirst du dich fühlen, wenn die Gabi dich nicht einmal mehr fragt, ob du ihr hilfst?
Naja, natürlich verletzt, weil die Entscheidung treffe ich immer gern noch selbst.
So ist es. Und das ist eben das Spannende, wenn man da auch mal so einen Perspektivenwechsel macht. Wir sind ja natürlich alle soziale Wesen, und dazu gehört auch, dass wir in Abhängigkeit, und das kann ja durchaus auch positiv sein, also nennen wir es mal Beziehungen, ganz neutral, in Beziehung zueinander stehen. Und wenn diese Beziehungen dann eben ihren Klebstoff verlieren, ist das für uns alle sehr schmerzhaft. Und Hilfe von jemandem anderen auch anzunehmen, ist eine Form von Beziehungsklebstoff. Und es ist überhaupt nicht gut, wenn wir glauben, dass wir diese Form von Beziehungsebene in irgendeiner Art und Weise schonen, wenn wir die anderen nicht nach Hilfe bitten oder um Hilfe bitten. Also insofern, da hilft dieses Reframing. Was noch? Also wir haben ja uns das angeschaut, auch mit dem Supporting-Team, wenn du dich erinnerst, in der Academy. Da machen wir in unserem 5,5-wöchigen Intensivprogramm wirklich so eine Übung, wo wir mal ganz gezielt auch uns anschauen, wer sind denn die Personen im Supporting-Team? Wer sind denn die Personen, die mir zu Hause helfen? Wer sind die Personen, die mich unterstützen, dass es beruflich gut läuft? Wer sind die Personen, die auch meine vielleicht ganze Gesundheitsthematik supporten? Also da sich auch einmal ein Bild zu schaffen, wer sind denn auch die Personen, die Protagonisten in meinem engmaschigen Netzwerk, kann sehr, sehr spannend sein, weil wir dann auch einmal erkennen, hey, da gibt es tatsächlich Positionen, da sitzt noch niemand, da sollte ich aber jemanden hinsetzen, und dann kann ich das mit wesentlich mehr Bewusstsein auch machen. Also das ist zum Beispiel auch eine Übung, die wir gerne machen in der Academy. Da haben ganz viele Frauen ein extremes Aha-Erlebnis, weil sie sehen, okay, da ist ja nichts los in meinem Supporting-System. Es ist eine leere Party, da muss ich noch ein paar Leute dazu einladen. Ja, und dann ist natürlich schön, wenn das unsere Teilnehmerinnen tun und da aktiv werden, weil natürlich kommt da sofort auch ein tolles Feedback zurück. Und wie du eben siehst, mit dem Beispiel mit deiner Freundin Gabi, man will ja auch gebraucht werden, man will ja auch helfen dürfen. Ja, also du hast nichts davon, wenn die Gabi sich zu einer Freundin entwickelt, die nichts mehr von dir braucht. Es wird sich nicht gut anfühlen für dich. Und insofern ist einfach wichtig, dass wir verstehen, es ist ein Geben und Nehmen. Es gibt ein schönes Sprichwort dazu. Ich glaube, es ist aus dem Japanischen oder Chinesischen, bin mir nicht ganz sicher, aber es lautet sinngemäß so: Wenn du schnell sein willst, geh allein. Und wenn du weit kommen willst, dann geh gemeinsam. Und da ist natürlich was Wahres dran.
Ja, weise Worte. Ja, jetzt bin ich neugierig. Magst du mir verraten oder uns verraten, wie du für dich selbst das Thema Care-Arbeit geregelt hast?
da kann ich sehr gerne verraten. Also ich bin ja in einer Patchwork-Situation. Also ich bin mit dem Papa meines Sohnes nicht mehr zusammen, lebe aber in einer Partnerschaft seit jetzt bald 8 Jahren. Und das ist ja eigentlich auch ein spannender Aspekt, das ist mir im letzten Jahr erst so klar geworden, eben in solchen Interviewsituationen, wie ich dann schon hin und wieder gesagt habe, ich bin alleinerziehend, ich war alleinerziehend. Also ich habe für mich noch nicht definiert und auch noch keine allgemein gültige Erklärung dafür gefunden. Wenn man einmal alleinerziehend ist, bleibt man das dann oder ist man das irgendwann nicht mehr? Ab wann ist es man nicht mehr? Keine Ahnung. Ja, aber das Setup ist so und insofern habe ich auch ein sehr gutes Supporting-System mir aber auch von Anfang an zusammengestellt. Also ich hatte wirklich von Anfang an extrem viel Unterstützung von meinen Eltern und das, obwohl die gar nicht in Wien leben. Also ich lebe in Wien mit meiner Familie und auch von meinen Geschwistern und habe mir aber auch Unterstützung, also professionell unter Anführungsstrichen genommen damals, weil ich habe mich damals dann auch selbstständig gemacht. Das heißt, es wäre gar nicht anders gegangen. Und ich habe wirklich von Anfang an in meiner Mama-Rolle beschlossen, dass ich sowohl eben die Karriere noch weiterhin verfolgen will, als auch Mama sein will. Und da war mir dann sehr schnell klar, ich brauche ein gutes System, sonst wird das nicht funktionieren. Und jetzt ist es natürlich viele Jahre später, wie gesagt, der Elliot ist jetzt 13, natürlich schon ein bisschen anders, weil er ist jetzt schon am Weg in die Selbstständigkeit. Er kann schon viele Dinge auch alleine erledigen. Aber natürlich braucht er mich trotzdem. Aber ich habe ein noch immer sehr gutes Netz von Care-Supporting-System, wenn man so will, wo das einfach sehr, sehr schön funktioniert. Bin auch sehr dankbar dafür und das war mir auch immer sehr viel wert, weil ich gewusst habe, das ist auch wirklich die Basis für mich, damit ich auch beruflich das tun kann, was mir wichtig ist, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das ist ja dann auch etwas, was viele Frauen quält, wenn sie sich dann für diese Dualität entscheiden, Karriere und Familie, nämlich dieses schlechte Gewissen. Und das ist wirklich ganz gemein, weil man hat es einerseits, wenn man zu Hause ist, der Arbeit gegenüber und wenn man in der Arbeit ist, dem Zuhause gegenüber. Und das ist gemein, weil das ist total unproduktiv. Es nützt das schlechte Gewissen niemanden und es quält die betroffene Person. Insofern habe ich wirklich von Anfang an gesagt, nein, auf diese Falle gehe ich nicht ein oder da falle ich nicht rein, sondern die will ich gleich von vornherein aushebeln und habe eben, wie gesagt, ein sehr engmaschiges Supporting-System für mich da auch zusammengestellt.
Ja, sicherlich sehr inspirierend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, ich hoffe es. Ich bin ja schon auch Befürworterin und auch jetzt, wenn Coaches mit mir arbeiten, da merke ich richtig, da haben manche eine Hürde und leider auch viel zu hohe Erwartungen an sich selbst in dieser dualen Rolle, weil da darf man einfach nicht vergessen, wenn man sich dieses perfekte Bild, wo auch immer das herkommt, wenn man versucht, dem gerecht zu werden, das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist übrigens, ich springe mal kurz zurück, weil bei Care Plus Lead, das möchte ich gerne an der Stelle erwähnen, da haben wir eben zusätzlich zu den Inhalten wie Video und also Videomaterial und Workbooks, da haben wir eben auch einen Videopodcast, wo wir Eltern porträtieren. Genau um das zu zeigen, es gibt so viele unterschiedliche Varianten, das zu machen. Es gibt kein einziges Perfekt. Und wenn wir wissen, es gibt einfach nur individuelle Lösungen, dann dürfen wir endlich auch aufhören, uns damit fertig zu machen, dass wir diesem Ideal nicht gerecht werden. Das schafft niemand. Niemand schafft das. Weil selbst wenn du das mal einen Tag schaffst, am nächsten Tag ist das Kind krank oder ich weiß nicht, was passiert. Ja? Also auf der theoretischen Ebene kann man viel planen, aber in der praktischen Lebenserfahrung läuft es dann halt auch anders. Ja? Und das war uns ganz wichtig, auch mit diesem Podcast, dass wir hier zeigen, hey, es gibt dieses Perfekt überhaupt nicht. Ja? Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Ja, wir haben alle einen Anspruch, aber es ist total okay, dem nicht immer gerecht zu werden, sondern ganz im Gegenteil, meistens es nicht zu schaffen. Ja? Ich sage auch nicht, dass es deswegen gar nicht gescheit ist, sich zu überlegen, wie man es machen will. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber da darf man einerseits ein bisschen milder sein, im Ziele stecken und im Anspruch definieren. Und dann, wenn man es lebt und es nicht funktioniert, einfach, ja, es ist okay. Ist ganz, ganz auch wichtig.
Mhm.
Genau.
Ja. ja, am Weg zum Kaffee-Design kommt einfach das Leben dazwischen.
So und ist es, so ist es. Und genau, und weißt du, das letzten Endes Allerwichtigste, und das hat mir dann auch immer geholfen, weil natürlich habe ich auch meine Tage gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das geht sich alles überhaupt nicht aus und oh mein Gott, mein armes Kind und oh mein Gott, ich habe zu wenig Zeit und ich weiß nicht was, kenne ich alles, ja. Aber letzten Endes hat mich an solchen Tagen immer beruhigt zu wissen, wenn wir dann da sind und wenn ich zu Hause bin und wenn wir irgendwas zusammen machen, da ist dann einfach so viel Liebe und Geborgenheit da, dass es nicht auf die Zeit in Mengen ankommt, sondern dass es auf diese Tiefe des Gefühls ankommt. Und das hat mir dann schon immer sehr geholfen. Ja,
ja, die Qualität vor der Quantität.
Genau so ist es.
Während der Female Leadership Masterclass geht es ja nicht nur um äußere Leadership-Techniken im klassischen Sinn, sondern auch um Innenarbeit, um Klarheit, um emotionale Führung. Welche inneren Prozesse erleben denn deine Teilnehmenden typischerweise?
Ja, das ist eh ganz lustig, dass du das fragst. Das werden wir sehr oft gefragt. Auch da sind manche ein bisschen überrascht, weil es gibt ja doch auch andere Leadership-Programme. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel schon mal ein anderes gemacht hat und das dann mit unserem vergleicht, da höre ich dann ganz oft das Feedback, okay, das geht ganz schön in die Tiefe, das ist ja doch ganz schön psychologisch. Oder wir werden auch gefragt, okay, ihr startet mit Persönlichkeitsentwicklung, warum macht ihr das? Und ich sage immer, naja, womit sollten wir sonst starten, ja? Also ja, das stimmt. Wir sind da sehr psychologisch auch unterwegs. Warum ist mir das wichtig? Du bist ja selbst in einer Leadership-Rolle, Julia, wenn du dir anschaust, wo findet denn dein Leadership statt? Das ist auf der Beziehungsebene. Weil ich meine, dass du deinen Job kannst und dass du dich auskennst, davon gehen einmal alle aus. Ja, also das ist wirklich so eher so Checkbox abgehakt. Na klar, kennt sie sich aus. Das ist logisch, sonst wäre sie nicht in dieser Rolle. Aber dann der ganze Rest, und da spielt dann aber auch die Musik, da geht's dann um die Beziehung. Das heißt, die Leute werden dann von dir gerne geführt werden und auch deiner Vision, eurer Vision folgen wollen, wenn die Beziehung stimmt. Ja, und insofern ist natürlich diese Beziehungsebene ganz, ganz relevant. Und wie ich ja vorhin schon kurz gesagt habe, die wichtigste Beziehung ist ja logischerweise mal die Beziehung, die ich mit mir selbst habe. Und da in der ersten Woche ist gleich mal ein ordentlicher Deep Dive. Ich weiß nicht, ob du dich noch gut erinnern kannst, ja, wo es um die Beziehungskompetenz geht. Und da schauen wir auch zum Beispiel in die Ursprungsfamilie, wo wir ganz klar sehen und erkennen, wenn wir die Übungen machen, so war auch meine Ursprungsfamilie zum Thema Beziehung aufgestellt. So hat meine Ursprungsfamilie Beziehungen gelebt, so eingestuft. Und aus der Erkenntnis heraus können wir unglaublich viel mitnehmen, um dann in weiterer Folge eine echte, fundierte Leadership-Kompetenz im Hier und Jetzt zu errichten. Weil weißt du, der Punkt ist ja der, jetzt sind wir beide schon ein bisschen älter als 22.
Ja.
Schon ein bisschen was passiert in unserer beider Leben. Und all das macht uns ja zu den Persönlichkeiten, die wir heute sind. Und das alles zu erkennen, ist ein unglaubliches Geschenk. Und das alles dann auch zu verwenden, um authentisch führen zu können, ist dann auch wiederum für die anderen ein riesiges Geschenk. Ja, wenn all das einfließt, weißt du, auch alle deine Schwächen und deine Verletzlichkeiten damit berücksichtigt sind, dann wird's authentisch und dann wollen die Leute auch tatsächlich mit dir deine Mission erfüllen und mit dir das Stück weit gehen. Und dann fängt's an, Spaß zu machen, Sinn zu machen, zu funktionieren, Wirkung zu entwickeln. Und deswegen ist uns das eben so wichtig. Also wir sind eben wirklich der Meinung, Leadership Tools, ja, sind wichtig, aber die Basis, das Fundament ist mal entscheidend am Anfang.
Was mich als Teilnehmerin auch überrascht hat, positiv überrascht, klarerweise, dass du auch ganz, ganz viele Gesundheitsthemen mit dabei hast, ganz subtil eingewoben, also ja, von der mentalen Gesundheit über Breathwork, eine eigene Infusion und vieles weitere. Warum denn das?
Naja, Gesundheit ist für mich ein absolut essentieller Eckpfeiler, sowohl zum Thema Leadership als auch zum Thema Female Empowerment. Also wir Female Empowerment haben wir ja, glaube ich, heute noch gar nicht das Schlagwort einfließen lassen, aber das ist ja dann logischerweise auch die Plattform, auf der ich mich befinde. Und Female Empowerment findet für mich auf verschiedenen Ebenen statt. Das eine ist natürlich das Thema wirtschaftlich, da gehört auch die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen dazu. Das andere ist das Thema Bildung. Ja, dann logischerweise auch eine gewisse Form von emotionalem Empowerment. Da kommen wir dann eh schon in Richtung von Mental Health. Aber natürlich auch das ganze Thema Gesundheit ist eine Form von Empowerment. Und ich muss es dir ja nicht erzählen, wie lange Zeit Gesundheit überhaupt nicht female gedacht war. Und teilweise ist es das noch immer nicht. Ja, also wir stecken ja da gerade erst einmal in den ersten Minuten einer Entwicklung, dass endlich mal auch der Frauenkörper mehr in den Fokus rückt, auch zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie oder auch generell in der Medizin. Und das ist ja natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch bei Female Empowerment. Aber eben nicht nur bei Female Empowerment, sondern eben auch bei Leadership. Tatsächlich, wenn wir Leadership als Langfriststrategie auch einsetzen wollen, also wenn wir in einer gestaltenden und verantwortungsvollen Rolle längerfristig bleiben wollen, dann ist Gesundheit ein absolut essentieller Eckpfeiler. Ja, weil wenn ich meine Gesundheit nicht im Blick habe, und ich nehme jetzt beides her, körperliche Gesundheit und mentale Gesundheit, wenn ich das nicht im Blick habe, wenn ich das nicht am Radar habe und wenn mir das dann vielleicht auch abhanden kommt, naja, dann wird es mit dem Leadership sehr, sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch etwas ist, das wiederum auch ein neues Thema ist, weil jetzt stellen wir uns mal vor, ich nehme da ganz gerne die Metapher her oder das Bild von dem 80er-Jahre-Film Wall Street mit Michael Douglas, also im Sinne von erfolgreiches Leadership oder erfolgreiche Karriere in Manhattan in den 80er-Jahren. Da war natürlich von Gesundheit keine Rede. Ja? Das war ein Lebensstil, der auch von Missachtung des Gesundheitsaspektes geprägt war. Das kann man sich heute eigentlich teilweise gar nicht mehr vorstellen. Das ist schon ein bisschen ausgestorben. Also da sehen wir einfach, weil wir ja auch schon besprochen haben, dass sich die Gesellschaft verändert und eben damit auch Leadership verändert. Es verändert sich auch das Narrativ von Leadership. Ja? Es haben auch die Leader und Leaderinnen nicht mehr alle dreiteilige Anzüge mit Nadelstreif an, weißt du? Auch das hat sich verändert. Und es ist eben nicht mehr so en vogue, dann jeden Abend nach Sperrstunde vom Büro an die Bar zu gehen und dort schwer alkoholische Getränke zu konsumieren. Das macht man ja jetzt auch nicht mehr so, wie das vielleicht früher, also zumindest wurde es ja so dargestellt, glaube auch teilweise wirklich praktiziert. Also es hat sich verändert. Dramatisch. Und deswegen ist es in unserer Academy auch ganz wichtig, dass die Teilnehmerinnen hier einen guten Zugang auch zu ihrer Gesundheit, mental und körperlich finden. Und ja, wie du erzählt hast, du hast es ja selbst miterlebt. Wir haben hier zum Beispiel auch Infusions mit Breathwork. Ich habe jetzt gesehen, ihr bietet das jetzt bei Biogen auch an. Finde ich total cool. Du weißt ja, ich bin schon ganz lange ein Fan von Breathwork und ja, bin ein großer Fan von solchen Tools, die uns eben gut im Balance halten. Weil weißt du, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dieses in Balance bleiben, ausgeglichen sein. Und das ist ja, wie wir wissen, in der heutigen Zeit teilweise gar nicht so leicht.
Und auch sein persönliches Energiemanagement täglich im Blick definitiv zu haben, im Griff zu haben und da definitiv auch selbstbestimmt zu bleiben.
Genau, absolut. Das meinte ich mit dem langfristigen Denken. Also wenn wir natürlich eine Karriere uns anschauen, sprechen wir sicher von einem Marathon, wahrscheinlich mehrere Marathons. Es ist ganz bestimmt kein Sprint. Und wenn ich aber einen Marathon laufe und im Sprinttempo losrenne, na, dann habe ich natürlich ein Problem. Und insofern, ja, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, das eigene Ressourcenmanagement. Da bin ich auch großer Fan davon, eine eigene Ressourcenstrategie für sich mal auch zu verfassen. Das ist ganz essentiell. Ja, weil eine Karriere, wie gesagt, dauert über Jahrzehnte. Und da ist es natürlich total wichtig, dass wir uns unsere Kräfte einteilen, dass wir die Zeit einteilen, dass wir auch Geduld haben, dass wir Pausen machen, dass wir rechargen. Das sind alles Dinge, das ist so relevant und so wichtig. Das vergessen wir leider nur viel zu oft.
Vera, du hast gerade das Keyword Female Empowerment angesprochen. Da steckt ja auch das Wort Power drinnen. Jetzt komme ich zu deinem Buch, und zwar die Machtzentrale. Die Machtzentrale in uns selbst. Was meinst du mit diesem Zugang genau? Und wie finden wir vor allen Dingen den Zugang zu unserer eigenen Machtzentrale?
Also das, was ich mit Machtzentrale in uns selbst meine, ist wirklich dieser innere Kern unserer eigenen Persönlichkeit. Also dieses sich selbst reflektieren und dorthin zu finden, wo wir wirklich sehen, okay, das bin ich. Also das bin ich nämlich auch ohne meinen Erfolg, ohne meine Karriere. Nämlich das bin ich mit meinen Werten, mit meinen Träumen, mit meinen Leidenschaften. Also wirklich dieses Basic Me, dieser absolute essentielle Kern. Und es ist uns eben auch in unserem Programm ganz wichtig, dass unsere Teilnehmerinnen dorthin finden, das für sich auch erkennen, weil das Anbinden an diesen Kern und diesen Kern auch gut spürbar für sich selbst zu machen, das kann unglaublich unser Potenzial auch bereichern oder auch wirklich das Potenzial dann, wie wir so schön sagen, auf die Straße bringen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, damit wir das schaffen, da auch wirklich regelmäßige Check-ins mit uns selbst machen. Also ich mache das tatsächlich einmal im Jahr, wo ich immer in unterschiedlichen Settings, aber mir dann tatsächlich die Zeit nehme, genau solche Fragen zu stellen. Wie geht es mir mit meinen Werten? Wie schaut es aus mit meiner Vision? Bin ich in die richtige Richtung unterwegs? Wie nahe bin ich meinem Ziel gekommen? Also das mache ich tatsächlich auch selbst regelmäßig und das hilft mir genau, diese innere Machtzentrale auch zu finden und immer wieder auch zu spüren, die mir sehr, sehr gut tut. Weil Macht als solches ist ja leider sehr oft negativ konnotiert und es hat ja auch ein bisschen so den Ursprung meiner ganzen Recherche ausgemacht. Ich wollte ja eben rausfinden, warum vor allem wir Frauen so uns vor Macht ein bisschen drücken oder da ein bisschen aus dem Weg gehen, weil das ist ja per se nicht gesagt, dass die Macht schlecht sein muss. Die Frage ist ja auch immer, was machen wir mit der Macht? Also wir können ja durchaus auch ein positives Machtverständnis entwickeln und da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das wichtig ist, dass auch wir Frauen das tun, weil wenn wir uns tagtäglich in der Welt umschauen, sehen wir ja genügend Beispiele von Machtzentralen, jetzt zum Beispiel auf staatlichen Ebenen, wo eben die Homogenität, also sprich die männliche weiße Führungsetage, dann eben nicht immer zu den besten Ergebnissen führt. Und da sehen wir ganz klar, da braucht es mehr Diversität. Da braucht es Frauen, die mitreden, da braucht es Menschen anderer Herkunft, die mitreden, damit in diesen Machtzentralen auch unterschiedliche Perspektiven einfließen können, um für uns alle bessere Ergebnisse zu erzielen. Also insofern kann die Macht ja auch etwas durchaus Positives sein. Und insofern ist es mir eben so wichtig, Frauen an die Macht wieder ein bisschen ranzuführen und diese Scheu davor etwas zu mildern. Weil ich sage ganz gern, wenn wir die Macht ignorieren, dann verschwindet sie nicht. Sie findet nur ohne uns statt. Und das ist nicht immer gut, dass das dann so ist.
Ja. Ja, das will keiner. Vera, was machst du persönlich, um deine Machtzentrale zu stärken, vor allen Dingen in Sachen Gesundheit?
Ui, ich mache so viel, das weißt du eh auch zum Teil. Ja, na, absolut. Ich liebe das Thema Selbstfürsorge. Ich habe auch heuer in den letzten Monaten so in einem größeren Kontext mal verstanden, wie wichtig Selbstfürsorge auch fürs Kollektiv ist. Also es wird ja dann auch oft so gesagt, ja, aber diese Selbstfürsorge, das ist so egoistisch. Nein, ist es gar nicht. Es ist viel egoistischer, keine Selbstfürsorge zu tun oder zu machen, weil letzten Endes fällt dann das, wenn wir uns schlecht selbst behandeln, das Ergebnis dann auf unser Umfeld zurück. Also ich kann in Wahrheit mit guter Selbstfürsorge, ich kann nichts Besseres machen für mein Umfeld, als dass, wenn ich mich um mich selbst gut kümmere. So, das will ich gleich einmal vorweg schicken. Aber ja, was mache ich alles? Also ich trage einmal auf jeden Fall so einen Biohacking-Ring, den ja viele kennen, mit dem tracke ich alles. Ich gehöre zu der Sorte Menschen, ich liebe das, mich mit den Ergebnissen zu beschäftigen. Mich stresst das gar nicht, sondern ich finde das ultra spannend. Ich habe auch schon irrsinnig viel aufgrund dessen in meinem Lifestyle verändert. Also ich habe, als ich den Ring mir angesteckt habe, schon sehr wenig Alkohol getrunken und seitdem ich ihn habe, trinke ich gar keinen mehr. Also wie gesagt, kein Alkohol. Ich mache regelmäßig Biohacking-Anwendungen, also von IHD, das ist dieses Sauerstofftraining, über Infrarot, Duschen nenne ich es immer. Das heißt eigentlich anders, gell? Man legt sich auf die Infrarotliege.
Redshavid Master bei uns.
Genau. Genau, dann mache ich auch sehr gerne das Beckenbodentraining, weil natürlich ich bin in der Perimenopause, da schadet das auch überhaupt nicht. Also das sind so Anwendungen, die ich genieße. ich mache regelmäßig Breathwork, ich gehe regelmäßig zum Shiatsu, mache regelmäßig Greenberg-Methode. Das sind so meine Instrumente, die ich so ein bisschen als meine Körpertherapieeinheiten anwende. Also ich habe viele Jahre Psychotherapie gemacht und irgendwann für mich erkannt, ich will jetzt auf die Körperebene wechseln und das mache ich jetzt eben seit vielen Jahren. Ja, was mache ich noch? Ich nehme natürlich Supplements, verschiedene. Meine Klassiker sind das Magnesium, das Omega-3, genau, und auch das Kollagen liebe ich. Also da mache ich auch ganz viel. Und ich mache natürlich wahnsinnig viel Sport und liebe es und könnte mir auch gar nicht das Leben ohne Sport vorstellen, weil es mich einfach so unglaublich zentriert und in Balance hält. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Also den Zugang habe ich schon vor Jahren für mich entdeckt. Eigentlich immer schon. Ich habe, wenn man genau nimmt, habe ich einmal eine Sportpause gemacht zwischen 17 und 21. Da war dann mein Sport auf der Tanzfläche ausgelebt, aber dann habe ich sehr schnell wieder zurückgefunden zum Sport in der Tageszeit. Nein, also ich bin
da. Darunter auch explizit Krafttraining, oder?
Ja, absolut. Absolut. Ja, ich mache Krafttraining, also ich stemme ordentlich die Gewichte, jetzt auch seit einem Jahr noch mehr, das ist also im Sinne von noch mehr Gewicht, weil ich eben mich auch da mit der Perimenopause intensiver auch auseinandergesetzt habe und eben mich dann schlau gemacht habe und erfahren habe, dass es gerade eben für Frauen in meinem Alter total wichtig ist, eben auch ordentlich Gewicht aufzulegen, Knochengesundheit damit zu fördern, aber natürlich vor allem um die Muskelmasse auch zu behalten, die ja ein wahnsinnig schützendes Korsett dann ist für uns im Alter. Und da bin ich extrem konsequent. Ja, also viele, die mich gut kennen, sagen, ich bin so muskulös wie noch nie. Das stimmt nicht ganz, aber zumindest ist es momentan doch ein ganz guter Zustand. Ich fühle mich sehr wohl.
Sehr cool, danke dir fürs Teilen und Inspirieren.
Ja, sehr gerne.
Ja. Inwiefern denkst du, werden typische Frauengesundheitsthemen, also du hast zum Beispiel die Menopause angesprochen oder auch ganz generell Zyklusintelligenz, auch Einfluss in den unternehmerischen Kontext, ins Business finden oder inwiefern sollten sie Einzug finden in die Diskussion?
Also weißt du, ich habe da ja natürlich als Selbstständige sowieso einen eigenen Zugang, weil wenn du dann mal selbstständig bist, erkennst du sehr schnell, wie sehr deine Gesundheit auch deinen Business-Erfolg steuert. Weil wenn ich krank bin, dann steht mein Business in Wahrheit fast. Ja, ich habe natürlich schon ein kleines Team, das kann einiges am Laufen halten, aber das, was ich beitrage meinem Unternehmen, ist mit mir verbunden und steht, wenn ich krank bin. Ja, das muss ich sagen, auch dem Universum sei Dank und sicher auch wegen all dem, was wir gerade besprochen haben, ich bin fast die krank. Und das ist ja auch kein Zufall. Also ich mache das ja alles auch, um genau das tun zu können, weil ich eben auch diese Power halten will. Und insofern ist da mein Blickwinkel sowieso auch ein sehr spezifischer. Aber auch generell werde ich nicht müde, in meinen Coachings immer wieder auch zu betonen, wie wichtig diese Perspektive ist, wie wichtig wir unsere Gesundheit und mentale Gesundheit auch nehmen müssen, um langfristig im Beruf auch entsprechend performen zu können. Weil und das ist eigentlich auch wieder etwas, das ist nicht nur für uns Frauen relevant, sondern natürlich auch für die Männer relevant, weil wir tatsächlich nur dann leisten können, wenn wir uns fit fühlen und wenn wir auch leistungsfähig sind. Insofern muss die Gesundheit absolut, ja, Top-Priorität auch im Business-Kontext haben. Ja, und ich meine, wenn du mich jetzt nach dem spezifischen Frauenthema fragst, klar, Gott sei Dank reden wir jetzt mittlerweile über so etwas wie das Zyklusthema, auch im Kontext mit Business. Gott sei Dank reden wir jetzt auch über die Perimenopause und Menopause. Gerade im Zusammenhang mit Leadership ist das ja natürlich relevant, weil die wenigsten Frauen führen in ihren 20ern. Viele Frauen führen, wenn sie genau in dieser Phase des Lebens angekommen sind. Und wenn man sich dann auch wieder mal anschaut, wie viele Frauen durch dann eigentlich ein Nichtwissen und Nichterkennen von diversen Erscheinungen und Symptomen dann verunsichert werden und dann in ihrer Karriere zum Beispiel freiwillig also einen Rückschritt in Kauf nehmen oder sich aus einer Funktion rausnehmen lassen etc., dann ist das sehr, sehr schade, weil da verlieren wir ja auch wiederum als Gesellschaft ein unglaubliches Potenzial. Und natürlich ist es noch trauriger fürs Individuum, weil wenn eine Frau nicht erkennt, was sie auch in dieser Phase in voller Gestaltungsfreiheit auch tun kann, für ein persönliches Wohlempfinden und für einen Gesundheitsanspruch. Also das ist so, so wichtig. Und natürlich ist das auch wiederum eine ganz wichtige Form von Empowerment, dass Frauen erkennen, na, ich muss da jetzt nicht zum Beispiel durch die Perimenopause leiden und darf nichts unternehmen dagegen, weil das tut man nicht. Auch da wieder so ein bisschen der Glaubenssatz wie, ich brauche ja keine Hilfe. Nein, 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 das stimmt nicht, liebe Frauen, also liebe Zuhörerinnen. Sicher können wir was machen. Und das ist total im Sinne des Empowerments. Auch diese Lebensphase selbst in die Hand zu nehmen und darauf zu schauen, dass es einem gut geht, dass man da die Zügel in der Hand hat und ja, wieder zum eigenen Empowerment zurückfindet. Ganz wichtig. Und Zyklusthemen jetzt allgemein, jetzt nur mal weg ist, also mal weggehen von der Perimenopause. Da ist es ja jetzt endlich soweit, dass sogar in unternehmerischem Kontext tatsächlich das Umdenken stattfindet und man endlich erkennt, ja, es macht für die Frau einen Unterschied. Zum Beispiel, ob sie die Riesenvorstandspräsentation am Anfang ihres Zykluses macht oder während der Tage oder während des Eisprungs oder wann auch immer. Also dieses Bewusstsein entsteht ja jetzt gerade und da bin ich sehr, sehr froh darüber.
Ja, same here.
Ja. Aber da gibt es auch noch viel zu tun.
Ja, da sind wir doch ganz am Anfang.
Genau. Aber wenigstens fangen wir jetzt an.
Ja, du bist natürlich für viele Frauen ein Vorbild. Hast du selbst auch Role Models und wie wichtig sind sie dir?
Ja, das ist ja lustig, dass du das fragst. Das bin ich in letzter Zeit schon ein paar Mal gefragt worden. Ich bin da sehr ehrlich. Das sorgt dann oft für Schmunzel oder Gelächter. Also mein erstes Role Model, da war ich 6 Jahre alt, war tatsächlich die Madonna. Und ich habe sie verehrt und war wirklich begeisterter Fan von ihr. Als ich dann in meinen 20ern war, habe ich es dann auch so betrieben, dass ich ihr auch tatsächlich zu vielen Konzerten nachgefahren bin, also habe sie auch ein paar Mal live gesehen und dann hatten wir mal eine schwierige Phase miteinander, Madonna und ich, aber jetzt in den letzten Monaten finde ich irgendwie wieder ein bisschen zurück, teilweise zu ihrer alten Musik und teilweise zu ihren neuen Statements, weil sie tatsächlich auch jetzt gerade zum Thema, nämlich Frauen altern in der Gesellschaft, ein paar sehr spannende Ansichten hat. Also Madonna, wer noch? Michelle Obama finde ich wahnsinnig inspirierend, wenn es um das Thema Rhetorik geht. Also wenn ich mir wünschen dürfte, wie ich gerne sprechen könnte, dann wäre das so wie sie. Das finde ich unglaublich inspirierend. Und ja, zum Beispiel Kelly Wurstler ist eine amerikanische Interior-Designerin. Die bewundere ich für ihre Bildsprache, für ihren Stil. Also ja, es gibt durchaus auch so Personen, die mich wahnsinnig inspirieren. Und ich liebe das, inspiriert zu werden. Ich bin auch ein großer Fan von Biografien. Ich lese gern Biografien, ich schaue gern biografische Dokumentationen. Männer und Frauen, ganz egal. Ja, vielleicht da gleich noch einen Mann genannt, weil ich zum Beispiel auch ein Riesenfan von Arnold Schwarzenegger bin. Weil er wirklich für mich ein paar Zugänge hat, zum Beispiel zum Thema Longevity und Gesundheit. Die finde ich ganz, ganz bereichernd. Ja, also ja, gibt einige, zu denen ich gerne immer wieder mal hinschiele und mich inspirieren lasse.
Longevity ist auch ein gutes Stichwort, Vera. Ich habe über deinen Insta-Account wahrgenommen, dass du dir auch immer mal wieder kleinere und größere Auszeiten gönnst. Ich nehme an, das ist auch für dich ein kleiner Longevity-Hack, zum Beispiel im Sommer eine längere dieses Jahr. Warum machst du das und hast du für 2026 auch wieder Ähnliches geplant?
Ich würde sogar sagen, dass ich eher berühmt für die längeren Auszeiten bin. Ja, also ich werde da auch oft gefragt, wie geht das? Und meine Antwort darauf ist immer, indem dass man es macht. Ja, as simple as that. Ja, es gibt auch bei mir tausende Gründe, mir nicht den Sommer freizunehmen. Und ich hätte auch genug zu tun im Sommer. Aber ich habe tatsächlich im Jahr 2020 beschlossen, das mal auszuprobieren. Und siehe da, es hat funktioniert. Also wie schaut das aus? Wir nehmen uns im Sommer eine Auszeit und leben nicht in Österreich, sondern leben am Meer. Und natürlich ist es nicht so, dass ich nicht arbeite. Das geht natürlich, also das strebe ich auch gar nicht an, weil der Rhythmus, den ich habe, den liebe ich. Also ich mache am Vormittag ein bisschen Business, ein paar E-Mails, schaue halt, dass alles am Laufen bleibt. Aber die Nachmittage nehme ich mir komplett frei. Und wenn ich Vormittage sage, dann meine ich tatsächlich 1-2 Stunden nur. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann den ganzen Vormittag sitze. Ja, und wir haben einfach ausprobiert, ob das klappt für uns und haben erkannt, das klappt wunderbar. Und insofern halten wir an dem auch fest. Und ja, es ist 2026 wieder geplant und es ist natürlich ein Longevity-Hack, weil, und das sehe ich dann eben auch in den Dokumentationen meiner Daten, die über den Ring kommen, weil ich natürlich mein zentrales Nervensystem total entspanne, weil ich wahrscheinlich so viel Vitamin D tanke, dass meine Speicher wirklich randvoll sind, weil ich Omega-3 tanke, weil ich sehr viel Fisch esse und. Also ich tue da einfach automatisch sehr viel richtig oder mache sehr viel richtig. Der Tag beginnt zum Beispiel mit einem kleinen Workout und Stretching, dann eine Meditation, dann eine Atemübung. Also ja, weißt du, also in dem Setting, da, blöd gesagt, kann man gar nicht so viel falsch machen. Ja? Und insofern ist es natürlich eine wahnsinnige Longevity Luxusphase, die ich mir da jedes Jahr gönne. Für mich ist es aber auch für meine Arbeit so unglaublich wichtig, weißt du? Ich habe zum Beispiel das Buch, das ja 2023 rausgekommen ist, 2022 zwar nicht geschrieben im Sommer, aber zumindest fertig gedacht. Ja, also es ist für mich der Sommer auch wirklich immer so eine Zeit der Kontemplation, der Muse, der Inspiration. Ich habe dann immer so das Gefühl, passt auch total zum Meer. Ich bin wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt. Ich lese extrem viel. Ja, und das ist natürlich dann für meinen Job auch wichtig, weil dann in den 10 Monaten, wo ich hier bin, gebe ich ja auch wiederum ganz viel ab. Ja, ist natürlich mein Beruf auch viel, wo ich abgebe, wo ich hergebe, wo ich inspiriere, wo ich Impulse setze. Und das gelingt auf Dauer auch dann nur gut, wenn der Schwamm voll angesaugt ist. Ja. Also das ist eine gute Metapher eigentlich dafür. Ich komme dann Ende August wirklich triefend nass und 5 Kilo schwer, der Schwamm, komme ich zurück.
Mit absoluter Kreativität im Gepäck.
Absolut, ja, ich muss dann schon auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Der September ist dann oft so, dass ich das Gefühl habe, mich selbst zu überholen, weil ich so voller Tatendrang bin. Der ist auch immer sehr anstrengend, der September für mich. Ich meine, es kommt dann auch noch der Schulstart dazu, aber es ist wirklich so ein Monat, da habe ich dann oft danach das Gefühl, okay, Wahnsinn, das hätte ich auch ein bisschen langsamer angehen können, aber ich habe da so einen Drive, ja, es ist sehr cool. Nice, ich liebe das und ja, wir werden das 2026 wieder machen.
Sehr cool. Jetzt starten wir ins neue Jahr. Für viele ein bewusster Moment der Reflexion. Welche Fragen stellst du dir selbst, liebe Vera, und deinen Klientinnen zu Jahresbeginn?
Also ich habe da eine Übung, die mache ich schon seit Jahren ganz gern. Die nennt sich Stop, Start, Continue. Also wirklich simpelst mit diesen 3 Wörtern. Also ich schaue auf das vergangene Jahr und überlege mir, womit will ich aufhören? Also was will ich eigentlich nicht mehr im neuen Jahr haben? Was soll sich tatsächlich zum Ende neigen? Im Sinne von Start, was will ich Neues beginnen? Was will ich mir in mein Leben holen? Wofür hatte ich vielleicht im Jahr davor noch keine Zeit oder noch keine Notwendigkeit oder keine Lust oder was auch immer? Aber was soll jetzt im neuen Jahr beginnen? Und was von dem im alten Jahr ist so gut, dass ich es mitnehmen will ins Neue? Und das ist so simpel und so einfach, weil das kann man in Wahrheit dann in einem Selbstcoaching in 30, 40 Minuten machen und ist aber extrem ergiebig und extrem richtungsweisend. Also ich mache das wirklich seit vielen Jahren, jedes Jahr für mich und auch viele meiner Coaches kriegen das von mir als Hausübung, entweder am Ende des Jahres oder dann gleich zu Beginn des neuen Jahres. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Übung.
Danke fürs Teilen an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Ich würde noch gern neugierig bleiben und noch stärker auf deine persönlichen Rituale oder Routinen eingehen. Vor allem jene, die dir innere Klarheit und Kraft geben. Mhm. Was machst du da noch?
Mhm. Also ich habe schon vorher von meiner Körpertherapie Liebe gesprochen. Also da bin ich wirklich sehr breit aufgestellt. Das gibt mir enorm viel Klarheit und enorm viel Balance. Ich war heute zum Beispiel zum zweiten Mal bei etwas ganz Speziellem Neuen, nämlich eine Lichtreise. Das kennen vielleicht viele noch nicht, weil das ist tatsächlich ganz, ganz neu, wurde interessanterweise sogar in Österreich entwickelt. Kann man sich so vorstellen, das ist eine Lampe und man legt sich unter diese Lampe und diese Lampe sendet sehr schnelle Lichtimpulse und das regt tatsächlich eben neurologisch an. Das ist etwas, das habe ich gerade jüngst für mich entdeckt. Und auch noch nicht so lange bin ich im Microdosing zu Hause. Also ich habe seit Mai tatsächlich begonnen, mir Mushrooms alle zwei Tage einzunehmen. Und das ist etwas, das hätte ich wirklich nicht gedacht, aber das bringt mir eben auch eine unglaubliche innere Ruhe, eine sehr stark spürbare Zentrierung, also ich spüre mich sehr in meinem Kern verbunden und das hilft natürlich dann auch extrem, um den Fokus auch in die Richtung zu lenken, wo man grad haben will. Also sehr spannendes Feld, ist eben auch, wie gesagt, für mich neu, wollte ich ausprobieren, logischerweise für mich, aber in meinem Job ist es ja auch ganz klar, ich probiere ja die Dinge auch sehr gerne aus, um sie dann eventuell bei meinen Coaches auch mal einfließen zu lassen.
Etwas, das du auf Instagram auch schon aktiv und öffentlich empfohlen hast, ist ein Vagusnervstimulationstool. Ja. Magst du dazu auch noch etwas sagen?
Ja, sehr gerne. Ja, auch das habe ich heuer begonnen, allerdings schon ein bisschen früher. Das habe ich nämlich von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen, das Gerät. Es gibt ja unterschiedliche Vagusnervstimulatoren. Ich werde jetzt hier keinen Produktnamen nennen, aber es ist einer, den man sich auflegt. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil es gibt auch solche, mit denen man herumlaufen kann. Und ich habe mir dann gedacht, ich glaube, es ist ganz gut, einen zu haben, wo man sich hinlegen muss. Weil dann hat man gleichzeitig auch die Notwendigkeit zu resten, also sich hinzulegen und eine Pause zu machen. Und wie gesagt, seit März mache ich das und ich würde mal behaupten, vielleicht an zwei Händen abzuzählen, die Abende, wo ich es nicht gemacht habe. Also wirklich, ich mache es jeden Abend sehr, sehr konsequent und ich habe das Gefühl, ich schlafe besser ein, ich schlafe besser durch. Es erdet mich total, also es bringt mich so richtig runter. Ich mache es eben am Abend, wenn ich mich ins Bett lege und was lese, dann lege ich mir den auf, 10 Minuten, dann vibriert der da mein Brustbein, also meiner liegt da eben oben am Brustbein und der vibriert da so vor sich hin, ganz angenehm. Ja, und es fährt so richtig schön das Nervensystem runter. Ähnlich wie wir das ja auch kennen vom Breathwork, aber natürlich ist jetzt mein Leben nicht so, dass ich jetzt jeden Abend ein Breathwork machen kann. Das krieg auch ich nicht in meinem Kalender unter. Aber die 10 Minuten dazu liegen und wie gesagt, neben dem Lesen den Stimulator einzuschalten, das ist für mich echt ein spannendes, extra neues Tool hier. Ja. Hast du es schon mal ausprobiert?
Ja, du hast mich angesteckt und ich habe natürlich das Tool gekauft, mit dem ich herumrennen kann.
Ah, Julia.
Ja. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe es mittlerweile kombiniert mit dem guten alten Leberwickel.
Und da musst du dann liegen, oder?
Da muss ich liegen.
Da musst du liegen,
und schlaf binnen weniger Minuten, also unter 20 Minuten, sowas von gut ein und auch durch. Also
das ist so super toll, oder? Das heißt, du hast einen, den du dir auf den Hals klemmst oder aufs Ohr? Oder wo ist deiner? Aufs Ohr, okay. Aufs Ohr. Ja, spannend. Nein, also ich bin großer Fan und habe es jetzt auch schon einigen Leuten direkt empfohlen und die meisten, die es eben probiert haben, haben auch gesagt, es hat eine unglaublich entspannende Wirkung auf sie.
Ja, ein super schöner ganzheitlicher Zugang, liebe Vera, und ich könnte mit dir noch ewig lang plaudern.
Stunden.
Aber wir sind leider schon beim Abschluss. Und da möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen, und zwar in Richtung 2026, in Richtung des aktuellen Jahres. Wenn du unseren Zuhörerinnen im Speziellen 3 Impulse mitgeben könntest, um das aktuelle Jahr 2026 bewusst und in Führung zu gestalten, welche wären das?
Mhm. Also dann nehme ich gleich gerne 3 Themen, mit denen ich mich aktuell stark befasse. Thema 1, Man hat herausgefunden, dass die Story, die wir uns selbst erzählen, zu dem Stress, den wir empfinden, weil wir haben ja natürlich alle Stress und nicht jeder Stress ist negativ und das ist genau der springende Punkt. Also die Story, die wir uns selbst über unseren Stress erzählen, maßgeblich dazu beiträgt, wie dieser Stress wirkt. Also kurz zusammengefasst, wenn wir den Stress hinnehmen und uns gar nicht so großartig Gedanken drüber machen, ist er weniger schlimm und weniger schädlich, als wenn wir den Stress wahrnehmen und uns die ganze Zeit nur denken, oh mein Gott, ich bin so gestresst, das kann nicht gut sein. Das war für mich schon ein bisschen ein Gamechanger heuer, diese Erkenntnis, und das will ich gerne mir selbst mitnehmen ins neue Jahr und gerne auch jetzt da als Tipp Nummer 1 für unsere Hörerinnen gleich mal platzieren. Das zweite Thema, mit dem ich mich auch momentan beschäftige, ganz intensiv, In den USA ist es momentan in der psychologischen Diskussion ein Riesenthema, nämlich das sogenannte Self-Silencing. Und wenn man sich in den USA teilweise auch anschaut, was jetzt politisch so passiert, ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass das ein Schlagwort geworden ist. Ja? Also Stichwort kollektive Illusion, was glaubt die breite Masse, was glaubt sie nicht. Wir haben aufgrund der Medienentwicklung einfach es nicht mehr so leicht zu durchblicken. Ist das jetzt eine große Meinung von ganz vielen oder ist das eine Einzelmeinung? Also wenn wir auf Social Media nun mal schauen, dann haben wir ja oft das Gefühl, dass eine Einzelmeinung riesig ist und dann ist das aber gar nicht so. Also kollektive Illusionen, und das führt wiederum dann eben dazu, dass viele Menschen sich zum sogenannten Self-Silencing hinentwickeln, also nicht mehr das aussprechen, was sie wirklich denken. Und man hat aber jetzt herausgefunden in dieser psychologischen Analyse, wie schädlich das ist. Und das möchte ich gerne als Tipp Nummer 2 mitgeben. Lieber immer noch aussprechen, was man denkt und wie man fühlt, und bloß nicht anfangen, sich selbst stumm zu halten, weil das ist wahnsinnig ungesund. Ja, und dann ist es viel gescheiter, man geht mal in eine Diskussion und selbst wenn die hitzig ist, hinein, aber es ist wesentlich gesünder, als sich permanent nur stumm zu halten und einfach nicht mehr mitzusprechen. Und das dritte gehört ein bisschen zum zweiten dazu, aber ist trotzdem ein wichtiger eigener Punkt. Das Jahr 26 wird für mich auch wieder unter dem Motto stehen, nämlich, dass ich zu meinen eigenen Ecken und Kanten stehen will. Und ich will auch hier jetzt unsere Hörerinnen einladen, das zu tun, weil unsere Ecken und Kanten sind wunderbar. Sie machen uns eigenständig, sie machen uns zu den Individuen, die wir sind. Sie machen uns interessant. Vielleicht nicht immer im Positiven, aber das macht auch nichts. Ja? Also es ist wesentlich spannender, mit Menschen mit Profil zu tun zu haben, als Menschen ohne Profil. Wenn wir überhaupt kein Profil haben, dann ist es auch sehr gefährlich für uns, weil dann werden die anderen uns ein Profil anlegen und dann haben wir das gar nicht mehr in der Hand. Also insofern hier der offizielle Aufruf, zu den eigenen Ecken und Kanten zu stehen, weil es macht uns einfach nur noch spannender und interessanter.
Sehr, sehr schön, liebe Vera, und damit bedanke ich mich für deinen unfassbaren, inspirierenden Talk mit Tiefgang, aber auch vor allen Dingen über deine ehrlichen Worte und über das, was du über dich selbst heute preisgegeben hast, und damit Vorbild definitiv für ganz, ganz viele andere Frauen und jedenfalls auch Männer bist. Herzlichen Dank.
Danke dir, liebe Julia, war ein super spannendes Gespräch. Wir setzen es fort das nächste Mal, wenn wir uns live sehen, ohne Mikrofon dann.
Ich freue mich schon auf deine neuen Hacks.
Ja, danke dir.
Danke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht ist genau jetzt der Moment, dein eigenes Leadership neu zu definieren. Nicht nur in der Position, sondern im Alltag, im Umgang mit dir selbst, deinen Ressourcen und deiner Energie. Hab einen gesunden und energiegeladenen Start ins Jahr 2026. Bis zur nächsten Folge von The Wellbeing Code.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.